Der Klang der Heimat. »Du musst aus der Stadt verschwinden«, sagte Timur am nächsten Morgen, nachdem Hiraya das, was sich mit Alina zugetragen hatte, zusammengefasst hatte. »Du kannst auf dem Bauernhof von Manja und Tosha unterkommen. Sie schulden mir noch einen Gefallen.« Sie saßen im Hinterzimmer der Tarak-Hütte zusammen. Es war noch früh genug am Tag, dass Timur sich nicht um die Taverne kümmern musste. Er nutzte das Sonnenlicht, das durchs geöffnete Fenster einfiel, um einen Riss in einem seiner Hemden zu nähen. Er brauchte immer eine Beschäftigung für seine Hände. Hiraya wusste, dass er ihr trotzdem genau zugehört hatte. »Wenn ich verschwinde, wird sie sich Aziza oder dich und Janka vornehmen«, sagte sie. »Du weißt, wie die Sperber sind.« Timur biss den Faden ab und betrachtete einen Moment lang sein Werk. Sein dunkles Gesicht war verschlossen. »Wenn sie einmal Krallen in dein Leben geschlagen haben, lassen sie nicht wieder los«, sagte er, ohne Hiraya anzusehen. Sie seufzte und ließ den Blick durch das Zimmer wandern, in dem sie so viele glückliche Stunden verbracht hatte. Auf der gepolsterten Bank, auf der sie jetzt saß, aßen Timur und sie seit Jahren gemeinsam zu Abend. Seit Janka da war, spielten sie auch zusammen Karten. Auf dem Tisch stand wie üblich dampfender Tee und verströmte belebenden Kräuterduft. Janka nahm am liebsten im Sessel an der Feuerstelle Platz und legte ihre schmerzenden Füße hoch, während Timur auf seiner Kurei der Flöte der Steppe spielte. An der Wand hing Timurs gewebter Teppich mit Versen aus der heiligen Schrift der Tarak, neben der Flöte das Einzige, was er noch von seiner Heimat besaß. Seit über 15 Jahren lebte Hiraya nun in Istradar. Fast ihr halbes Leben lang. Das hier, dieser Raum, mit diesen zwei Menschen, war ihr Zuhause. Wohin sollte sie gehen, wenn sie sich von den Sperbern fortjagen ließ? »Ich habe auch Krallen«, sagte sie schließlich und griff nach ihrer Teetasse. »Und dieser Sperber hat etwas zu verbergen. Ich muss nur herausfinden, was es ist.« Timur legte das Hemd beiseite und räumte das Nähzeug weg. Nadel und Faden wirkten winzig in seinen breiten Händen. In seiner Jugend hatte er als Bogenschütze Wettbewerbe gewonnen. Nach seinen Jahren in der Mine hatte er seine frühere Stärke nie ganz wiedererlangt. »Glaubst du, Latifa, dass die Nachtigallen nichts damit zu tun haben?«, fragte er. Hiraya nahm einen Schluck Tee und ließ sich die Frage durch den Kopf gehen. »Ich denke, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Die Ausbeute wäre das Risiko nicht wert. Es gibt genug andere Edelsteine in der Stadt.« »Aber keinen anderen mit dem Blut eines angeblichen Wundertiers«, gab Timur zu bedenken. »Wenn man den Geschichten glaubt, hat dieses Blut nur Zerstörung angerichtet. Diese Kraft ist nichts für Menschen.« Timur drehte sich von ihr weg, um die Kurei von ihrem Ehrenplatz an der Wand herunterzuholen. Falls es sie überhaupt je gegeben hat. Hätte er Hiraya in diesem Moment in die Augen gesehen, hätte er diese Bemerkung vermutlich für sich behalten. Nach 10 Jahren der Freundschaft waren sie geübt darin, jene Unterschiede zwischen ihren Völkern zu überspielen, die in der Vergangenheit so oft zu blutigen Konflikten zwischen den Batyr und den Tarak geführt hatten. Doch ab und an stießen sie dennoch an die Grenze, die ihre unterschiedliche Herkunft zwischen ihnen zog. Für die Tarak war der Feuervogel nur eine Geschichte, erzählt von abergläubischen Barbaren, die noch den Mond und den Wind anbeteten. Für die Batyr war er das mächtigste der Wundertiere gewesen, das geheime Herz der Welt. Timurs achtlos hingeworfene Bemerkung hätte ausgereicht, damit Hirayas Vater sein Messer zog. Hiraya hingegen beobachtete nur Timurs Hände, die von den Narben aus seiner Zeit in der Mine gezeichnet waren, und bewunderte, wie behutsam er die Finger um die lange Flöte legte. »So oder so ist der echte Rubin fort, und ich weiß nicht, wer ihn gestohlen hat«, sagte sie. Timur tippte sacht gegen die 6 Grifflöcher der Kurei. Dann warf er Hiraya ein seltsam spitzbübisches Lächeln zu. »Vergiss den Rubin. Vielleicht ist der wahre Schatz eine Schatulle mit Kasimirs Eiern, schlug er vor. Hiraya lächelte zurück. Die verliert Oksana nicht so schnell. Einen Moment lang herrschte ein geselliges Schweigen zwischen ihnen. Hiraya trank ihren Tee, während Timur geistesabwesend die Flöte in seinen Fingern drehte. Wenn die Abende lang und hell waren und sie beide die Grasfelder und Flüsse ihrer östlichen Heimat vermissten, spielte er ihr manchmal darauf vor. Heute war Hirayas Kopf zu voll, um Platz für die wehmütigen Töne und die noch wehmütigeren Erinnerungen zu haben. Timur schien es ebenso zu gehen. Schließlich legte er die Kurai beiseite, ohne einen Ton gespielt zu haben. Du musst diesen Sperber loswerden. Obwohl die Bedrohung ihr nur zu bewusst war, musste Hiraya lächeln. Auf Timurs Pragmatismus war Verlass. Er war genauso wenig in Istradar geboren wie sie. Aber er hatte sich hier sein Leben eingerichtet. Seine eigene Taverne, seine Freunde aus der Heimat, mit denen er abends Tarak-Gesänge grölen konnte, seinen Tee, den er selbst mischte. Manchmal beneidete sie ihn um seine Bodenständigkeit. Ihr selbst war es noch nie leicht gefallen, Wurzeln zu schlagen. Sie wird mir nicht einfach so glauben, wenn ich sage, dass die Nachtigallen nichts damit zu tun haben. Sie wird dir gar nichts glauben. Deswegen sag ich ja, dass du untertauchen solltest. Hiraya atmete den würzigen Duft des Tees ein und nahm noch einen Schluck, um Zeit zu gewinnen. Der Kräutergeschmack kleidete ihren Rachen aus. Sie konnte Timur nichts von dem anderen Grund erzählen, aus dem sie in Istradar bleiben musste. Er würde ihre Beweggründe genauso wenig verstehen wie Latifa. Aber etwas anderes würde er nachvollziehen können. Sie hat meinen Hochzeitsschmuck, sagte sie. Timur sog scharf den Atem ein. Der Hochzeitsschmuck war nicht nur das Einzige, was Hiraya von ihrer Familie geblieben war. Er war auch die einzige Erinnerung an ihren Ehemann. Die Vorstellung, dass Alina die Kette achtlos in irgendeine Ecke geworfen hatte oder einschmelzen ließ, wrang Hirayas Herz aus wie nasse Wäsche. Bevor Timur etwas sagen konnte, erklang von draußen ein Stampfen. Sie blickten beide zur Tür. »Wurde auch Zeit«, murmelte er und stand auf. Die Tür öffnete sich und Janka manövrierte sich auf ihren Krücken ins Haus. Ein Schwall heißer Luft begleitete sie. »Es geht ihr gut«, sagte sie statt einer Begrüßung zu Hiraya. »Ich hab mit ihrer Mutter gesprochen. Sie richtet dir übrigens warme Grüße aus, Timur. Und sie hat erzählt, dass Aziza gestern völlig verängstigt nach Hause gekommen ist. Sie schaut sich jetzt nach einer neuen Arbeit um. Aber dein Sperber hat dir wohl kein Haar gekrümmt.« Mit einem schweren Seufzen ließ sie sich auf die Kleidertruhe nahe der Tür fallen und rieb sich die Unterschenkel unter ihrem langen Rock. Der Marktplatz, auf dem Azizas Mutter Felle feilbot, war nicht weit von der Tarak-Hütte entfernt, aber jeder Schritt bereitete Janka Schmerzen. Hiraya hatte sie nicht in der Hitze losschicken wollen, aber das Mädchen war nicht davon abzubringen gewesen. Unter anderen Umständen wäre Hiraya selbst gegangen. Aber sie wollte Azizas Familie nicht noch weiter in Gefahr bringen, indem sie mit ihr gesehen wurde. Timur reichte Janka seine Tasse mit dem inzwischen abgekühlten Tee. Sie verzog wie immer das Gesicht, nahm aber einen großen Schluck. Ihre Wangen waren gerötet, aber Hiraya dachte nicht, dass das nur an der Sonne lag. »Wie geht es Daniel denn?«, fragte sie wie beiläufig. Jankas Gesicht lief noch röter an und sie drückte ihre Nase gegen die Tasse. »Er war zu beschäftigt, um mit mir zu reden«, murmelte sie. »Wenn man ein hübscher junger Mann ist, ist man immer beschäftigt«, kommentierte Hiraya und handelte sich einen finsteren Blick von Janka ein. »Weißt du, wer heute auch sehr beschäftigt war?«, fragte sie und fuhr fort, ehe Hiraya antworten konnte. »Dein Sperber. Sie war bei Varvara und hat nach dir gefragt.« Hiraya nickte, nicht überrascht. »Gut. Ich hoffe, sie hat Varvara nicht wehgetan.« Janka verzog den Mund. »Sie hat ihr Angst gemacht, aber mehr nicht. Zumindest noch nicht.« Sie gab Timur den Becher zurück und löste ihr Kopftuch. Ihre Locken gingen ihr bis unters Kinn. Aber es würde noch eine Weile dauern, bis sie zu einem Zopf flechten konnte. Hiraya hatte ihr einmal angeboten, ihr eine Perücke zu besorgen. aber Janka war entsetzt zurückgewichen. Unter den Janka war es verpönt, totes Haar zu tragen. »Du kannst froh sein, dass sie dich nicht verhaftet hat.« Janka musterte Hiraya finster. »Ich verstehe nicht, wie du so dumm sein konntest, dich in den Kreml zu schleichen. War es das wert? Bloß weil du eine Nachtigall bist, hast du noch lange keine Flügel.«
»Ich weiß, was ich tue«, sagte Hiraya ruhig.
»Offenbar nicht.« Jankas Stimme überschlug sich. Sie brach ab und biss sich auf die Unterlippe. Die Röte in ihrem Gesicht machte einer kränklichen Blässe Platz. »Sie wird dich verhaften und in den Kerker werfen, und dann kommst du nie wieder raus«, sagte sie rau. Timur legte eine Hand auf ihre Schulter. Hiraya sagte nichts. Sie wusste selbst, in welche Gefahr sie sich selbst und ihre kleine Familie brachte. Aber es gab Dinge, die wichtiger waren als das Schicksal von Einzelnen. Sie musste herausfinden, wer den Feuervogel gestohlen hatte und warum. Nicht für Alina, sondern für diese neue Chance, Zwietracht zwischen Istradar und Radagrad zu säen. Hirayas Leben war nicht wichtig. Sie musste an das größere Muster denken. Außerdem hatte sie immer noch einen Auftrag zu erledigen. Und Alina konnte ihr Weg in den Kreml sein. »Ich weiß, was ich tue«, sagte sie noch einmal. Dann wechselte sie abrupt das Thema. »Im Gegensatz zu Timur. Hast du schon gesehen, was er mit seinem Hemd gemacht hat?« Jankas Kopf flog hoch. Anklagend kreuzte ihr Blick Timurs. »Ich habe doch gesagt, dass ich mich darum kümmere.« »Ich flicke seit 20 Jahren meine eigenen Hemden. Und das sieht man ihnen auch an.« Sie griff nach ihren Krücken und humpelte entschlossen zur Sitzbank hinüber. »Hiraya, sitz nicht so rum, spiel was!« Hiraya blickte auf die Kurei auf dem Tisch vor sich. Die lange, helle Flöte sah so aus wie die, die ihr Vater gespielt hatte. Aber die Grifflöcher waren bei Timur weiter auseinander. Er hatte sie nach seinen eigenen Fingern abgemessen. Der Anblick erfüllte Hiraya mit Trauer und Sehnsucht, wie jeden Abend. »Nicht heute«, sagte sie, »wie jeden Abend.« Die Erinnerungen wogen zu schwer. Außerdem hatte sie keine Zeit für die Vergangenheit. Die Zukunft erforderte ihre ganze Aufmerksamkeit.